Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis des Sponsors der heutigen Folge.
Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time to First Byte. Das hat Mittwald jetzt geändert. Im Managed Cloud Hosting des Agenturhosters bekommst du eine genaue Analyse deiner Time to First Byte. Du siehst erstmals, über welche Hebel du die KPI verbessern kannst. Teste jetzt 30 Tage kostenlos. Alle Infos unter www.mittwald.de/heise.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und ich sitze hier im Studio, / meinem Büro, mit den beiden anderen Podcastbeauftragten von golem.de, Oliver Nickel und Tobias Kölsch.
Schönen guten Tag.
Hallo. Guten Tag. Und unser heutiges Thema, also ich mache jetzt hier überhaupt gar keine Einführung, außer dass ich sage, Themenvorschläge und Kritik, gerne auch an der heutigen Ausgabe, bitte an podcast@golem.de. Ich mache keine große Vorrede, weil wir nämlich eigentlich echt richtig viel Programm haben. Ich habe 11 Seiten an Notizen zum Thema IBM und Geschichte des IBM-PCs. Das liegt daran, dass ich dazu mehrere Artikel geschrieben habe, die wir natürlich in den Shownotes verlinken, unter anderem zum Beispiel über die Geschichte von IBM, aber eben auch über CPM und Gary Kildall, der in dieser Geschichte auch eine Rolle spielt. Und dadurch hat sich bei mir einfach so ein Riesenhaufen angesammelt und ich entschuldige mich schon jetzt bei euch und allen anderen, die sich jetzt schon mal an meine Stimme gewöhnen können, dafür, dass das vermutlich in Teilen ein Vortrag wird.
Ja, wir sind heute hier nur als Zuhörer.
Ja, und Tobi hat auch schon gleich am Anfang gesagt, ihr müsst mich dann halt einfach unterbrechen.
Also, ich fand's sehr lustig, dass du auch direkt Tobi angemahnt hast, nichts zu spoilern, damit ich...
Jetzt vor der Sendung,
vor der Aufzeichnung. Genau.
Ja.
Damit ich alles erfahren kann aus deinem...
Kommen wir gleich mal zum wichtigsten Punkt, den wir jetzt gleich mal spoilern? Nein, Scherz.
No, du kannst gerne. Was ist der wichtigste Punkt für dich am IBM-PC, Tobias Kölsch?
Also wenn man so ganz grob, ohne, das ist eigentlich auch kein Spoiler, aber was ich halt an der Geschichte des IBM-PC so faszinierend finde, ist, dass der Vorteil von IBM sich dann irgendwann zum Nachteil von IBM verwandelt hat. Nämlich, dass ja der IBM-PC, dafür hat IBM ja eigentlich von der Hardware her nicht wirklich viel selbst entwickelt. Die haben ja Komponenten von der Stange genommen. Und das, was halt so der Knackpunkt war, war das BIOS, was sie sich haben schützen lassen. Und wo sie auch sehr darauf geachtet haben, dass das keiner kopiert. Und dieser Vorteil, dass sie halt günstig und relativ einfach diese PCs herstellen konnten, wandelte sich ab dem Moment zum Nachteil, als dann doch jemandem gelungen ist, dieses BIOS recht sicher zu reverse-engineeren.
Zu der Geschichte kommen wir noch,
da ist auch noch ein Stückchen hin. Und ab da ging es PC-mäßig für IBM dann auch nicht mehr so gut.
Dann, was du gleich am Anfang angesprochen hattest, Tobi, müssen wir die Frage stellen, ja, benutzen alle hier am Tisch einen IBM-kompatiblen PC?
Also, ja. Es ist sehr interessant, weil theoretisch, wenn man sozusagen genau sagen würde, okay, sind die modernsten Laptops eigentlich nicht mehr IBM-compatible, weil es sozusagen nicht mehr die normalen Award und Phoenix und wie sie alle heißen, BIOSes gibt, sondern mittlerweile halt die UEFI, was halt nicht damit kompatibel ist, mit auch mit alter Software. Und mit, also zum Beispiel MS-DOS könnte ich auf meinem neuen Notebook hier nicht laufen lassen.
Das ist schon mal ein Skandal.
Beispielsweise.
Das ist ein Skandal.
Ja, absolut. Und auch nicht Flight Simulator 1.0.
Genau. Ja, wir sind umgeben von schönen Requisiten. Neben mir steht ein IBM.
Das heißt die Requisiten?
Viertelzoll.
Bitte ich mir.
Zerkratzt. Und von Tobias Friedrich Kölsch netterweise zur Verfügung gestellt, ein Compaq Portable, der nämlich...
Aber nicht der erste, leider. Ich glaube, es ist der zweite oder der dritte.
Ich finde das besser, dass es nicht der erste ist, weil der hier hat diesen wunderschönen Plasma-Bildschirm.
Ja, der erste hatte diesen Mini-Bildschirm.
Ja, der hat aber eine Röhre.
Dazu sollte gesagt werden, dass der Compaq Portable, für diejenigen, die es anscheinend nicht kennen, ich kannte das Ding vorher auch nicht, so groß ist wie ein Ghetto-Blaster und deswegen nicht sehr portable aussieht.
Portable in name only und er hat auch keinen Akku. Also
okay, also ist der eigentlich ein Gewicht.
Der ist ein ziemlich großes Gewicht und ein teures Gewicht. Der hat zwischen 3 und 4.000 Mark gekostet. Und war aber 1987 schon mit einer 386er CPU ausgestattet und damit ziemlich rasant für so eine kompakte Kiste.
Und 486er liegt hier auch noch.
Ja, auf dem steht mein Laptop. So, aber jetzt fangen wir auch mal an. Vorgänger des IBM-PC. Also es ist ja nicht so, dass IBM nicht vorher schon Computer, also wie man sagen könnte, persönliche Computer hergestellt hätte. Also die haben ja nicht nur Mainframes.
Aber erstmal kurz den Unterschied zwischen dem damaligen Wort PC und Computer, weil das ist ja so ein bisschen so ein schwieriger Begriff, sage ich mal.
Ich glaube, wir verbringen die erste Viertelstunde mit Disclaimern und Grundlagen, aber bitte, ja.
Na, ja? Es gab doch irgendwann dann, es gab ja dann, also so in den 80ern war man sich ja dann einig, dass, oder war man sich da einig? Also ein PC, da dachte man schon immer eher so an IBM-kompatiblen PC, aber dann gab es ja auch noch sowas wie C64, Amstrad und sowas, und das waren ja dann Heimcomputer. Aber ich weiß nicht, ob das auch so im Englischen, weil eigentlich waren das auch PCs. Ja, eigentlich waren das auch Personal Computer.
Und IBM hatte auch schon einen, und zwar hieß der 5100er. Und der hatte auch so ein schönes so Tischrechnergehäuse. Also wir können ja mal ein Bild dann auch verlinken.
Den haben wir im Computermuseum in Stuttgart gesehen.
5 Zoll Monitor, Tastatur mit Nummernfeld, ein Bandlaufwerk und ein, also der hatte aber keinen Prozessor, der auf einem Chip sozusagen war, sondern der hatte so eine Mehrchip-Lösung, die Palm hieß und hatte 16K oder eben auch mehr, wenn man noch mehr Geld ausgeben wollte. Was aber, also ich sag mal, der fing bei $9,000 an. Was 45.000 Dollar heute sind. Und ging der durchschlug auch mal gerne die 100.000er-Grenze. Also ich sage jetzt mal, das ist jetzt nicht das, was man
das
sich
das war so auch das Business-Gerät. Also der war auch ich, der
und das waren die 70er. Also ja, das, wir sind jetzt 70er. Hier noch nicht in den 80ern. So. Und der, also interessant ist daran eigentlich nur, dass der halt diese Nummer 5100 und der IBM-PC, der nichts damit zu tun hat, hat 5150.
Und interessant ist an dem 5100 auch, dass ja IBM, so ich sag mal, bis zur Veröffentlichung des Apple II im Jahr 1977 auch eigentlich davon ausging, dass das ja völlig reicht, weil Heimcomputer oder PCs im Heimbereich hatten die ja eigentlich eher so verworfen. Also nicht nur nicht auf dem Schirm, sondern so schon gedacht so, naja, was sollen die Leute zu Hause
mit dem PC?
Das hatten die nicht nötig und hatten die auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dann kam der Apple II und der ist ja eingeschlagen wie eine Bombe.
Und dann 78 gibt es immer noch keinen PC. 78 haben sie angefangen mit ihrem, tatsächlich mit ihrem ersten Mikrocomputer. Der hieß System 23 Data Master und hatte einen 8085 Intel Mikroprozessor und war sehr groß und sehr schwer und kostete immer noch 10.000 US-Dollar. Und war also natürlich auf keinen Fall eine Konkurrenz zu den damaligen Heimcomputern. Und jetzt muss man aber dazu sagen, dass IBM damals eigentlich eher ein Amt als ein Unternehmen war. Also das durchzog die gesamte Firma. Das hatte natürlich für die Leute, die da angestellt waren, so ein paar Vorteile. Ne? Du wurdest da nicht gefeuert, das war dein Leben, du hast da angefangen. Verbeamtet. Wirklich. Und das ging über die Kundschaft. Also es gibt halt diesen schönen Spruch, niemand ist jemals gefeuert worden, weil er ein IBM gekauft hat. Das ist die Kundschaft, die es dazu dann gibt. Ne? Und die Verkäufer und die Unternehmenspolitik. Also wie der eine guckt, sieht der andere aus. So, das ist IBM in dieser Zeit. Also die haben es nicht nötig und das ist aber eben wirklich auch ein riesengroßes Unternehmen und mit so Popelkram wie Startups wie Apple oder sowas, das ist halt einfach null auf deren Schirm.
Das ist interessant, das ist fast wie heute irgendwie, nur dass die heute das ein bisschen zu ihrem zum Verhängnis wird, dieses große Corporate.
Also, absolut, langsam. Also ich meine in der Größenordnung, aber gut. Also sie haben hatten eine legendäre interne Bürokratie. Also in dem Moment, wo du beschließt, dass du jetzt zum Beispiel was herstellen möchtest, ist das halt noch lange nicht gegeben, dass passiert. Was man unter anderem daran sehen kann, dass dieser von mir gerade erwähnte Data Master 78 angekündigt, der kam dann zeitgleich zum IBM-PC raus, pünktlich 1981. So, da haben wir schon mal die Grundlage dafür gesetzt, wie dieses Unternehmen normalerweise funktioniert. Jetzt sind sie aber tatsächlich also durch Apple und auch die anderen, die dann schon irgendwie kamen, ein bisschen aufgeschreckt worden.
Ja, vor allen Dingen Apple ja nicht nur im Heimbereich, sondern Apple hat sich ja auch extrem in Schulen und auch in Unternehmen breit gemacht, weil sie halt viel günstiger waren. Und es gab, wie hieß es, Visual Calc?
Visikalk.
Es gab diese Tabellenkalkulation und die war wohl mit einer der Gründe oder einer der ausschließlichen Gründe, warum viele Unternehmen das Ding gekauft haben, weil der Apple II halt, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber der hat wahrscheinlich so viel gekostet wie die Tastatur für das IBM-Ding.
So, also das ist dann, irgendwann ist Ihnen das doch aufgefallen, also wir sind jetzt Ende der 70er und anderes Startup, also das dann auch schon kein Startup mehr war, hat dann gesagt, na Mensch Leute, wir können das für euch machen. Atari hat ihnen angeboten, einen Computer zu bauen. Die Reaktion von IBM darauf kann man sich vorstellen, aber der Punkt blieb irgendwie hängen beim Oberchef namens Cary. Und der hatte einen Kollegen ein bisschen weiter unter ihm, Bill Lowe. Und dem hat er das so erzählt und meinte, eigentlich guck doch mal da rein. Mach doch mal, also ne, guck mal nach Ideen. Und Lowe hatte sich dann so ein bisschen was zurechtgebastelt, so als Ideen, Anfangsidee, und hat es dann zum sogenannten Management-Ausschuss von IBM gebracht. Ja, all das, ne? So. Und diese Leute hatten dazu als Kommentar Folgendes übrig. das Dümmste, von dem wir je gehört haben.
Oh ja.
Okay.
Ja, der Management-Staatsrat war nicht begeistert.
So, ja. Allerdings wusste der Management-Staatsrat, dass Low Protégé von Carrie war. Und sie wollten auch gerne weiterhin bei IBM arbeiten und auch in ihren Positionen bleiben. Also haben sie gesagt, naja, okay, also pass auf, hier, hast einen Monat. Was natürlich komplett ausgedacht war, aber er hatte seinen Monat. Und was er dann präsentierte, war ein Computer für kleine Unternehmen und Verbraucher für 1.500 US-Dollar. Was jetzt immer noch weit weg von Apple ist oder ziemlich weg von Apple ist, aber auf jeden Fall schon mal eine Ansage. So, sowohl, also Low wurde dann irgendwann wegbefördert von dem Projekt. Also das Projekt ging halt durch. Also nach dem Monat hatte er das Go bekommen, das zu machen. Allerdings war auch klar, dass es nicht funktionieren würde, wenn man es so macht, wie IBM das sonst machen würde. Es gibt ein Zitat aus einem Buch namens The Software Architect Elevator, Redefining the Architect's Role in the Digital Enterprise. Sorry, dass dieser Titel so lang ist. Von Gregor Hope, in dem er sagt, dass es damals eine Schätzung gab, dass sie innerhalb von 9 Monaten zumindest die Verpackung fertig bekommen.
Wobei man sagen muss, dass die Verpackungen von IBM und auch so die Handbücher und sowas in den 80ern auch wirklich geil waren.
Es ist nicht so, dass das zu unterschätzen ist.
Das war nicht einfach so ein du hast Handbücher dafür bekommen, die halt Meter dick waren und extrem ausführlich. Also
ja. Moment mal, es gab mal Handbücher?
Ja.
Also empfehle ich wirklich jedem mal einfach mal irgendwie ein so LGR oder sowas hat sowas ja auch so irgendwie IBM-PC aus den 80ern noch nie ausgepackt, dass er die dann unboxt. Das ist wirklich geil. Also das sind halt wirklich meterdicke Handbücher, wo aber auch wirklich alles drinsteht. Also schon krass.
So, also Mr. Low wurde dann aber dann doch weggelobt von dem Projekt, weil er halt eben ja mit dem Oberboss so gut bekumpelt war. Er hat keine Ahnung, wie das passiert ist. Jedenfalls wurde er abgezogen und hatte halt einen Nachfolger namens Estridge und der wiederum stand dann unter seiner Protektion. Und dieser Estridge hatte auch ein schönes Zitat, der hat gesagt, if you're competing against people who started in a garage, you have to start in a garage. Also, der hat sich ein Team zusammengestellt, das hieß dann Independent Business Unit, das praktisch wie eine Art Venture-Kapital-Unternehmen im Unternehmen. Also die konnten Verträge outsourcen, die konnten unabhängig von diesem Ganzen, was normalerweise gemacht werden muss. Also man darf ja nicht vergessen, ne? Wenn die das, also sie hatten halt ein Jahr dann bekommen, um diesen PC hinzubauen, wovon jeder davon ausgegangen ist, dass das nicht funktioniert. So grundsätzlich. Hätte auch nie funktioniert, wenn das nicht so gewesen wäre. Die haben praktisch in einem ziemlich begrenzten Rahmen aber eben freie Hand bekommen, um zum Beispiel auch Verträge abzuschließen. Weil wenn du dann der Meinung bist, okay, wir machen für IBM, wir wollen dieses Ding bauen, wir wissen aber von vornherein, dass wir es nicht so bauen können, wie wir sonst unsere Sachen bauen, dann musst du Aufträge rausgeben können und dafür dann aber eben auch als IBM auftreten können, was du normalerweise nicht kannst, wenn du nicht irgendwie durch die gesamte Bürokratie durchgegangen bist und Passierschein A38 in mehrfacher Ausführung mit dir führst. Ja. So, die hatten 150 Leute ungefähr in Florida. In Boca Raton, glaube ich. Genau, und dann haben sie angefangen. So, wollt ihr erst über die Fragen bis hierhin?
Ist ja noch nichts passiert.
IBM-mäßig ist noch nicht viel passiert, ja. Oder? Ja. Also, wir können mit der Software anfangen oder wir können mit der Hardware anfangen. Das ist hier der Grad an Interaktion, der euch hier geboten wird.
Na, beides ist ja eigentlich gleich wichtig irgendwie, oder?
Also musst du beides gleichzeitig erzählen.
Immer einen Satz so, einen Satz so.
Ich würde sagen, dass der Hardware-Faktor sozusagen in der heutigen Zeit mehr abgefärbt hat.
Microsoft Windows?
Die Stereospur so, dass ihr auf dem linken Kanal die Hardware und auf dem rechten
dann kommen wir auch
in unter 3 Stunden nach Hause hier raus.
Ja, okay, ja, dann lass mit der Software
anfangen. Okay, der Software an. Ja. Das Ding ist, dass sie von Anfang an wussten, dass sie eigentlich, also dass sie gesehen hatten, dass auf den anderen Computern lief halt von einem Startup namens Microsoft eine Programmiersprache namens Basic, also die halt irgendwie entwickelt hatten für, und die hatten sie halt für mehrere schon angepasst, also dachten sie sich, okay, also das ist eine sichere Nummer. Also das ist ein kleiner Fisch, dem kaufen wir den Kram ab oder lassen eine Lizenz, was auch immer, wird schon laufen. Damals Verantwortliche bei IBM hieß Jack Sams und rief Juli Bill Gates an, tatsächlich persönlich, konnte man damals noch machen, ob er mal vorbeikommen könnte. Und wird zitiert mit den Worten, seien Sie nicht zu aufgeregt und glauben Sie nicht, dass bald etwas Großes passieren wird. So hat er das schon am Telefon gesagt. Und die kamen dann natürlich in Schlips und Kragen an. Also so IBM-Leute damals waren wirklich, die hatten einen Anzugzwang und alles. Es gab halt
bisschen diese, wie Men in Black.
So ein bisschen.
So stelle ich mir die vor.
Exakt. Und es gibt ebenfalls die schöne Geschichte, dass der Jack Sams erstmal Bill Gates für den Bürojungen gehalten hat.
Ich meine, wenn man sich Bilder von damals anguckt, exakt, wie die bei Microsoft aussahen, die hatten keine Anzüge an.
So, und als erstes hielten sie denen natürlich eine Geheimhaltungsvereinbarung unter die Nase, was damals bei IBM immer so war. Und der Punkt an dieser Vereinbarung, die wird gleich nochmal wichtig, war, dass IBM, wenn man sich mit denen dann unterhalten hat, mit dem, was man da gesagt hat und getan hat, alles machen konnte, was man wollte, die Gesprächspartnerinnen und Partner aber nicht. Sie durften darüber nichts sagen. So. Und Bill Gates hat das Ding aber unterschrieben. Und Sams, also Jack Sams, dachte halt, okay, Basic ist da. Und er hatte aber irgendwie ein bisschen verplant, dass Microsoft nicht auch der Hersteller von CPM ist. Also muss ich überlegen, in welchen Sphären sich offenbar damals IBM bewegt hat.
Weil CPM war ein
wirklich wichtiges Betriebssystem für viele Computer und lief auf einem Z80 unter anderem. Und Microsoft hatte tatsächlich ein Hardware-Produkt zu dem Zeitpunkt vorgestellt, die sogenannte Z80 Softcard für Apple. Und mit dieser Z80 Softcard hat der Mac, der Apple, der eigentlich mit einer 6502 CPU lief, hat er zusätzlich eine Z80 CPU bekommen und auf der lief dann CPM. Und das haben sie im Bundle ausgeliefert und das führte dazu, dass der Mann von IBM dachte, die haben ein Basic und ein CPM, kommt auch von denen, easy Nummer. So. Ist natürlich nicht so. Das hat ihm dann Bill Gates auch beigebogen und ihm erklärt, dass CPM von einer Firma namens Digital Research kommt. DRI, Digital Research Incorporated, die geführt wurde von einem Mann namens Gary Kildall. Schillernde Persönlichkeit. Den kann man sich auch heute noch angucken auf YouTube. Der hat nämlich damals eine Sendung gemacht mit so einem anderen Typen namens The Computer Chronicles. Die sind alle bei YouTube verfügbar. Da guckt er sich Ende der 80er, also ist praktisch so ein Magazin über aktuelle Entwicklungen im Computerbereich. Und der Typ war Gründer von Digital Research und hat halt CPM erfunden. Der hat unter anderem das allererste BIOS überhaupt geschrieben. Kraft seiner Wasser, so. Also wirklich wichtiger Typ so. Und Kildall war halt Chef Digital Research und die hatten halt CPM. Und also mussten die IBM-Leute bei Kildall klingeln. Haben sie auch gemacht. Sind da aufgetaucht und er war nicht da. Seine Frau war aber da, die Dorothy McEwen. Die war mit ihm zusammen Geschäftsführerin oder in der Geschäftsführung des Unternehmens. Und auch da wedelten sie mit ihrem Papier und sie meinte, nee, machen wir nicht. Also, ich unterschreibe hier gar nichts. So, da er nicht da war und die IBM-Leute sich dachten, ey, komm, jetzt ist aber auch gut, sind die wieder abgezogen und hatten halt kein Betriebssystem. Und danach, als Kildall das erfahren hat, hat er sich wahrscheinlich gedacht, ist eine große Firma, wir stellen halt irgendeinen Computer her. Unser System läuft auf allen bereits vorhandenen Computern. Also, weißt du, ist jetzt vielleicht auch nicht das Wichtigste auf der Welt. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Versionen vom Ablauf dieses Tages, weil dieser Tag ist einer der entscheidendsten Tage überhaupt für die weitere Entwicklung der derzeitigen Systeme. Alles, was an Software passiert, alles, was mit Microsoft danach passiert ist, hat an diesem Tag seinen Anfang genommen. Mhm. Und deswegen hätte es auch anders sein können. Also es gibt zum Beispiel die Geschichte, dass Kildall an dem Tag einfach beschlossen hat, er findet IBM langweilig und sich in sein Flugzeug gesetzt hat und eine Runde mit dem Flugzeug gedreht hat und die einfach hat sitzen lassen und dass die deswegen sauer waren. Das ist
eine gute Geschichte.
Das ist die Geschichte, die IBM zum Beispiel gerne verbreitet. Kildall selber sagt, er hätte seine Maschine geflogen, sei aber zurück gewesen, auf dem Rückweg gewesen von einem Geschäftsdings und so. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber der Punkt ist, dass es gibt ein Zitat von Gordon Eubanks, der damals Vizepräsident von Digital Research war, also mit dem Kildall auch zusammengearbeitet hat. Der sagte, die Unterschiede zwischen Bill und Gary waren einfach frappierend. Bill sah eine Gelegenheit. Er würde fahren, er würde sich engagieren, er würde sich wahrscheinlich zu sehr engagieren, kein Problem. Gary meinte, ist mir egal, ich bin Digital Research. Du verhandelst mit mir zu meinen Bedingungen. Ja. Das ist nicht, wie du mit IBM.
Ja, die Ausgangslage war halt auch eine andere. Wie du schon gesagt hast, CPM war halt damals das eines der wichtigsten Betriebssysteme auf so vielen Rechnern. Und Microsoft war halt noch so in den Anfängen. Gut, die hatten Basic, Aber vielleicht erklärst du den, sagst du den Leuten mal, warum das für Microsoft so entscheidend war, denn nämlich welches Betriebssystem sie dann im Endeffekt gezaubert haben.
Ich weiß es.
Oliver?
War das nicht PC-DOS für IBM? Und später daraus wurde dann, haben sie, durften sie MS-DOS sozusagen noch selbst entwickeln. Aber ja.
Weder hieß dieses DOS PC-DOS noch MS-DOS, es hieß ursprünglich QDOS. Weil, also ich meine, ihr müsst mal kurz die Frage stellen. IBM hat jetzt also von Mr. Kildall gar nichts bekommen. Und geht jetzt wieder zurück zu Microsoft.
Ja.
Ja, wo haben die jetzt ein Betriebssystem her? Also ich meine, bis gerade eben hatten sie noch Basic.
Basic wollten sie nicht.
Doch, doch.
IBM oder wie?
Doch, doch. Deswegen waren sie ursprünglich ja da. Sie wollten Basic und dachten halt, dann kriegen sie CPM gleich noch mit dazu. So. Jetzt hat aber ja Microsoft nur Basic, oder? Also ich meine, wo sonst, ne?
Na, ich weiß nicht, das selber bauen hätte ich jetzt gedacht, aber ja, offensichtlich haben sie es geklaut.
Wir reden über Bill Gates.
Ja.
Und wir reden darüber, dass, also ich meine, die, das war ja zu einer Zeit, die wussten ja, dass das gleich auf den Markt kommt, ne? Also der PC. Also IBM hatte jetzt auch nicht so viel Geduld, dass sie jetzt, dass, selbst wenn Bill Gates gesagt hätte, ja okay, wir machen da irgendwas, in einem Jahr hast du jetzt nicht mal eben schnell, vor allen Dingen, wenn du sowas vorher noch nie gemacht hast, ein Betriebssystem. Was Microsoft aber hatte, war Kontakt zu jemandem namens Tim Patterson. Der Mann war 24 und arbeitet in einem wirklich relativ kleinen Unternehmen in Seattle, wo die ja auch saßen.
Mhm.
Und der hatte die Nase voll davon, dass Digital Research seit einigen Jahren oder seit einiger Zeit, ich weiß nicht wie lange, schon angekündigt hatte, dass es mal irgendwann eine CPM-Version für x86, also für die 88 und 86 Prozessoren geben würde, die es aber nicht gab. Was er dann gemacht hat, ist, der hat sich die Dokumentation von CPM angeguckt und sehr gut durchgelesen und offenbar war er ziemlich begabt und hat halt ein eigenes geschrieben. Auf Grundlage dessen, das kompatibel war. Und er nannte es QDOS und ratet, wofür das Q stand. Für Quick and Dirty, vollkommen richtig.
Okay.
Das ist, was Microsoft ihm abgekauft hat.
Ich dachte, das Q steht für Qualität.
Ja, ja. Das K steht für Qualität.
Quick and Dirty Operating System.
Dieses Quick and Dirty Operating System, also die wussten, okay, das gibt es. Und Paul Allen von Microsoft war bei diesem Eigentümer von dem Laden, für den der Patterson arbeitete. Und was Paul Allen gemacht hat, war auch ziemlich clever. Eines ist halt so, jetzt kommen wir so in die Microsoft-Nummer, ja. Der geht dann dahin und sagt, also okay, ist ja schön, dass ihr das habt und so, aber wer kauft es euch denn ab? Machen wir uns doch mal nichts vor. Wer ist denn hier die Softwarebude, ihr oder wir?
Der Mafia-Methoden.
So, und er hat halt gesagt, also wir würden also Folgendes euch vorschlagen, wir geben euch erstmal auf die Hand irgendwie $10,000, dass wir überhaupt eine Vereinbarung haben und dann agieren wir als Mittelsmann und verkaufen das weiter. Und jedes Mal, wenn wir eine Lizenz verkaufen, kriegt ihr $10,000 oder $15,000, wenn der Quellcode mit dabei ist. Jedes Mal. Ich meine, Win-Win, oder? Was er nicht gesagt hat, ist, dass sie es nur genau ein einziges Mal verkaufen wollten. An IBM.
Mhm.
Wenn die das gewusst hätten, wäre er nicht mit nur $25,000 für ein komplettes Betriebssystem da rausgegangen.
Vor allen Dingen für das wichtigste Betriebssystem der kommenden, na, sagen wir mal, mindestens 15 Jahre.
So, also Microsoft geht zu IBM, sagt, okay, pass auf, Freunde, wir haben jetzt ein Basic und ein Betriebssystem, fragt nicht, wo es hier ist. IBM zückt den Stift und reicht $700,000 rüber. Und es gab dann zwei Probleme natürlich. Also einerseits, IBM fand das System zwar total in Ordnung und es reichte auch aus für das, was sie wollten, aber es war natürlich buggy und es mussten Anpassungen gemacht werden. Microsoft hatte nur leider keine Ahnung davon, weil es war ja nicht ihr System. Sie haben es ja nicht programmiert. Also sind sie wieder zu dieser Bude zurück und haben Tim Patterson einfach abgeworben. Und es gibt die Legende, dass als er den ersten Arbeitstag da angefangen hat und reinkam, haben sie wohl gerufen, es ist IBM. Weil er immer noch dachte, für wen
wollt ihr das blöde? Ja, er hat sich das gefragt, ja. Für wen wollt ihr dieses blöde Betriebssystem?
Mm. So, jetzt IBM hat dann aber irgendwie mitbekommen, dass das Ganze doch ziemlich ähnlich ist wie CPM. Und das hat sich schon irgendwie, also ganz blöd waren die auch nicht und konnte sich irgendwie ausrechnen, das könnte Probleme geben. Und deswegen sind sie dann doch nochmal zu Kildall und haben gesagt, pass auf, wir haben hier sowas, das sieht ein bisschen aus wie deins, ist aber gar nicht deins.
So. Sie werden lachen.
Genau. Aber Folgendes würden wir dir anbieten, wir würden einfach das offen machen. Also wir bieten CPM mit an und dieses vollkommen unbekannte System namens jetzt inzwischen dann wahrscheinlich PC-DOS oder MS-DOS, wie auch immer sie es dann benannt haben. Und dann sollen die Leute halt überlegen, was sie haben wollen. So. Klingt, wenn man sich mal so überlegt, eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ich meine, Wer kennt, wie auch immer dieses DOS dann hieß? Und ich meine, alle kannten CPM. Richtig? Also Kildall hat zugesagt, weil klang erstmal wie ein ganz guter Deal. Als der IBM-PC dann auf den Markt kam, hat er dann festgestellt, dass IBM das genauso gemacht hat und dass das PC-DOS $40 kostete und seins 240. Niemand hat diese Version gekauft.
Ja, natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Wenn es genau dasselbe macht.
Und ist, also er ist auch nie drüber hinweggekommen. Also es gibt halt so, er ist relativ jung gestorben und es gibt so, also ja, das muss ihn wirklich...
Eine Blutfehde sozusagen.
Naja.
Dann war es keine mehr. Er hat es verloren, die haben ihn halt...
Also komplett ausgebuchtet, ja. So wie auch viele andere. So, das war die Software. Kommen wir zur Hardware. Fragen. Ideen. Ich meine, man muss halt schon auch wirklich... Ich finde,
also aber war nicht das, ich meine, die Software hängt ja auch mit der Hardware so ein bisschen zusammen, weil das Problem, so wie ich mich erinnere, bei CPM war doch, dass man das doch irgendwie, das griff doch irgendwie anders auch auf die Hardware zu und das war doch irgendwie viel komplexer, das anzupassen. Also es musste doch irgendwie, war es nicht das so, dass wenn du ein CPM für einen Rechner hattest und da lief ein Programm drauf, konntest du das Programm nicht auf einem anderen Rechner laufen lassen.
Naja,
das
war, wenn die CPU-Architekturen unterschiedlich waren.
Ja, genau, ja. Das war ja das Problem, was ja dann mit DOS...
Nee, aber das hätte sich auch so lösen lassen. Wenn sie den Port gemacht hätten, also ich meine, andererseits kann man auch sagen, wenn sie sich nicht ewig Zeit gelassen hätten für diesen x86-Port, dann hätten sie auch ein System gehabt.
Gut, ich meine, man muss ja auch de facto sagen, dass das DOS halt auch einfach CPM gewesen ist.
Ja.
Also es ist ja...
Und weil du vorhin, wir machen ja immer mal kurz, ich setze hier immer mal kurz ab und mache kurze Pause. In der Pause hast du gesagt, Tobi, du hattest Novell-DOS. Das ist übrigens tatsächlich auch von Digital Research, weil... Später, nicht Novell-DOS, sondern DR-DOS. Wie der Name Eierkuchen sagt, DR steht für Digital Research. Die haben
ich dachte dann auch eigene, bisher, dass Novell-DOS immer von Novell gewesen ist.
Naja, Novell hat Digital Research irgendwann übernommen. Die hatten, glaube ich, irgendwelche krassen Patente oder so.
Also ich weiß auch, dass wir uns das nicht ausgesucht haben, sondern das war unser erster IBM-kompatibler PC und der kam mit Novell-DOS, weil es, glaube ich, einfach billiger war.
Ja, aber die haben sie dann auch rausgedrängt.
Das war damals schon, in den 90ern schon, Nischen-DOS.
Ich dachte auch, dass dieser Ansatz, dass man sozusagen, dass IBM halt vorschreibt, dass Programme, die für dieses Ding entwickelt werden, über das BIOS kommunizieren müssen mit der Hardware, dass du deswegen das auch auf anderen benutzen kannst, weil das BIOS die Mittelebene ist, die sozusagen zwischen Hardware und Software vermittelt, wenn man so möchte.
Aber da kommen wir ja schon so, das ist ja so eine gute Überleitung zur Hardware.
Das ist die Hardware-Überleitung und vor allem
denn das, also denn zum das BIOS. Das BIOS war ja eigentlich das einzige.
Wir kommen noch zum BIOS. Wir unterbrechen hier noch einmal für den heutigen Sponsorenhinweis.
Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time to First Byte. Das hat Mittwald jetzt geändert. Im Managed Cloud Hosting des Agenturhosters bekommst du eine genaue Analyse deiner Time to First Byte. Du siehst erstmals, über welche Hebel du die KPI verbessern kannst. Teste jetzt 30 Tage kostenlos. Alle Infos unter www.mittwald.de/heise.
Im Gegensatz zu dem, was man jetzt annehmen würde, weil, wie gesagt, sie hatten wenig Zeit und es war klar irgendwie, okay, sie müssen jetzt irgendwas bauen. Und dann darf man nicht vergessen, das war nicht das wichtigste Projekt von IBM. Also eigentlich überhaupt nicht. Also 150 Leute für so ein Riesenunternehmen ist nix und sowohl Zeit und Geld, als wir sie da reingesteckt haben, ist lächerlich. Ich gebe zum Vergleich, könnte man sagen, wenn IBM wirklich was machen wollte, es gab dieses System 360. Man hat danach dann so gesagt, IBM was betting the farm. Ich glaube, die haben mehrere Milliarden Dollar in damaligem Geld in dieses System investiert. Wenn das nicht funktioniert hätte, wäre der komplette Konzern untergegangen. Das ist, wie man es IBM-Style macht. Und dagegen ist das ist halt einfach, schicken ein paar Leute in den Supermarkt. Die sollen irgendwie
mit. Nicht umsonst steht das B in IBM für Business. Also das war halt deren... deren Ding damals. Also wer mal in einem Computermuseum gewesen ist und so eine typische IBM-Anlage aus den 70ern gesehen hat, das ist einfach das sind Riesendinger gewesen, mit denen man halt auch für damalige Verhältnisse auch echt krasse Sachen machen konnte. Ja. Und die halt auch elementar für, nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Regierungen, für Forschung und sowas waren. Also da war, wie du schon gesagt hast, dieses Heimcomputer-Projekt, was es ja im Endeffekt war halt so, ja komm,
irgendwas müssen wir machen.
Und, ja, ja. Ich finde es halt interessant, dass sie sozusagen diesen Trend zum Heimcomputer, dass jeder irgendwann mal einen Computer hat, haben sie halt einfach komplett gar nicht gesehen.
Na doch, haben also, sie.
Sonst naja, aber auch naja, gut, aber sie ja, haben also nur, sie aber auch nur, weil der Apple II kam.
Ja,
also nicht Zufall, aber es hat schon lange gedauert. Also der Apple II hat sich schon ein paar Jahre in einer schönen Nische breit machen und ausruhen können, bis dann der IBM.
Es gibt von Apple eine sehr typische Werbeanzeige. Als der IBM-PC auf den Markt kam, hat Apple eine ganzseitige Werbeanzeige geschaltet, auf der stand Welcome IBM, seriously.
Ja.
Also weil sie das irgendwie... Da fanden sie es noch nett, 1984 dann nicht mehr so. Okay, schamloser Hinweis auf den 40 Jahre Mac-Podcast, in dem wir 1984 nochmal thematisieren. Okay, aber die Sache ist folgende, also genau, IBM war aber trotzdem ja IBM. Und die Leute haben schon auch überlegt, okay, dieser neue Computer sollte halt auch die Handschrift von IBM tragen und eben nicht irgendwie einfach nur eine kleine Klapperkiste sein mit ein paar Chips drinne, die gerade irgendwie übrig sind. Also üblich waren damals eben dieser 6502 und der Z80 und die waren beide billig und in Massen zu haben und liefen mit einem normalen.
War das der von Motorola oder war das der neue?
Der 6800 ist ein, achso, nee, du meinst den 68000er, den gab es auch schon.
Aber den gab es in relativ kleinen Stückzahlen.
Na, 79 ist der, glaube ich, auf den Markt gekommen, aber den hätte man wahrscheinlich, ich weiß nicht mal genau, wieso sie sich dafür entschieden haben, ich weiß nur, dass die Entscheidung keine von diesen älteren 8-Bit- keinen von diesen billigeren, älteren 8-Bit-Chips zu nehmen, hatte damit zu tun, dass die tatsächlich nur 64 Kilobyte an Speicher adressieren konnten. Und denen war klar, das muss eben auch, also...
Sag doch den Leuten erstmal, wofür sie sich entschieden haben.
Für einen Intel 8088. Ein hybrides 8-Bit, 16-Bit-Design mit 5 Megahertz, also was auf jeden Fall, also fünfmal so schnell wie der 6502. Und kann bis zu einem Megabyte-Speicher adressieren, was eine irrsinnige Menge Speicher war zur damaligen
Zeit. Und der war halt mannigfaltig vorhanden auf dem Markt. Und also das war halt ein Chip-Ding. Hast du halt auch in großen Stückzahlen gekriegt.
Und du hattest, bevor wir hier angefangen haben, hast du gesagt, Olli, so offene Architektur, also dieses offene, also IBM hätte das nie so gesagt.
Genau, das kam eigentlich später dann auch, ja.
Es ist halt modular. Also, ja. Es ist du kannst, es gab von Apple Anfang an,
abgeguckt haben auch.
Naja, aber in Teilen Steckkarten. Auch nicht. Die Steckkarten sicherlich, aber du konntest zum Beispiel von Anfang an einen mathematischen, so einen Co-Prozessor mit reinbauen. Die Geschichte, dass sie halt auf dieses ein Megabyte, also darauf schon gesetzt haben, gut, Apple, vorher da hat man darüber noch nicht so nachgedacht. Aber du konntest den von Anfang an mit einer Farbvideokarte kaufen. Du konntest 80 Zeichen hattest du mit Diskettenlaufwerken und so weiter und so fort. Also
erstmal ausschließlich Diskettenlaufwerke, ne?
Ja, klar. Also keine Festplatte damals. Man konnte eine Datasette anschließen an das Ursprungsmodell. Was damals noch. Ja. Und also das war nicht schlecht. Also man darf halt auch nicht vergessen, die waren deswegen auch dieser modularen Bauweise zugeneigt, weil du konntest ja auch sonst, wenn du bei IBM einen von den großen Computern gekauft hast, den hast du nie einfach gekauft.
Nee.
Da kam jemand, dann wurde überlegt, dann wurde angepasst. Und das ist eine Denkweise, die sie da auch übernommen haben. Und die aber
witzigerweise auch eine Denkweise, die bis heute vorhanden ist bei PCs. Also es gibt natürlich auch heute PCs, die man sich halt einfach so von der Stange kaufen kann, klar. Aber auch die sind ja von Unternehmen, die verschiedene Versionen rausbringen. Also das finde ich halt tatsächlich schon interessant, was halt auch so ein bisschen der Unterschied zu damals zum Heimcomputermarkt ist. Die Heimcomputer waren halt meistens ja eher alle, die hast du halt gekauft und die waren so, wie sie waren.
Exakt, so monolithisch irgendwie auch.
Genau. Mehr. Und das finde ich schon ganz interessant. So, wie gesagt, das Konzept stammt nicht so hundertprozentig von IBM und vom IBM-PC, weil ja eigentlich Apple damit auch schon längere Jahre Erfolg gehabt haben. Aber es war halt natürlich auch eine Methode, um die Kosten zu senken.
So, und sie hätten auch schon damals den x86 nehmen, also den 8086 nehmen können. Aber, wie jemand das so schön formuliert hat, IBM wollte Geschäfte von anderen PC-Herstellern übernehmen, nicht von ihren eigenen Geschäftsbereichen. Das Ding war einfach zu schnell. Also sie hätten sich damit im Businessbereich mit ihren größeren. Also da kommst du dann gefährlich in so eine, ne, das muss man sich auch überlegen. Du willst dir ja nicht selber mit so einem billigen.
Du stellst dir dann lieber deinen IBM-kompatiblen PC als Server hin, als den viel teureren Server,
der genauso schnell ist. Wirklich viel schneller, ja.
So, also die, also als der PC, also und auch das Aussehen, das war halt alles IBM, ne? Also das Ding sah jetzt nicht irgendwie, da hast du jetzt nicht gedacht, wow. Ja,
die Einschalter. Die Einschalter von den alten IBM-PCs.
Das ist alles
das Beste.
Ja, wirklich.
Das sind so rote Kippschalter, die, ja, die sehen einfach aus, als ob sie aus einem Cockpit stammen und machen auch ungefähr so ein Geräusch, so ein Klock. Super.
Super auf Langlebigkeit ausgelegt. Ja. Sie hatten, womit sie auch ziemlich früh am Markt war mit der Sache, das hat man damals, hat man erstmal nicht so, sie hatten Paritätsbits im Speicher zur automatischen Fehlererkennung. Was so, ne, also auch für diese Business-Kundschaft so ein Ding war, das zeigt, okay, die kümmern sich, die haben Ahnung, das ist hier nicht irgendwas Zusammengeklöppeltes in der Garage, weil sie wussten natürlich nicht, dass in der Garage zusammengeklöppelt war, aber wenigstens eine Garage in Florida. So, man konnte den unter anderem an einem Fernseher betreiben, aber natürlich auch einen schönen, teuren Monitor kaufen mit 16 oder 64 Kilobyte Arbeitsspeicher am Anfang und später dann 256 Kilobyte. Den Co-Prozessor habe ich erwähnt, und ja, dann gab es zwei 5,25 Zoll Diskettenlaufwerke, optionales Erweiterungsgehäuse, weitere, also noch kannst du vier haben und damals üblich einseitig beschreibbare oder doppelseitig beschreibbare 160 KB oder 320 KB oder später sogar 360 KB Disketten. So. Und erst ab 83 gab es dann die Festplatten mit satten 10 Megabyte. Jetzt kommt, gut, der,
da
kommt
der passt da damals aber auch alles rauf.
Kommt ein bisschen der interaktive Teil. Was gibt es zur Tastatur zu sagen?
ja, also du hattest ja am Anfang die Frage gestellt, ob wir auf IBM-kompatiblen PCs arbeiten. Und das ist ja mittlerweile, also lange Jahre waren PCs, ja, konnte man auch Windows-PCs halt noch als IBM-kompatibel bezeichnen. Was aber, was mir, bevor wir mit der Aufzeichnung angefangen haben, noch aufgefallen ist, eine Sache, die vielleicht viele gar nicht so auf dem Schirm haben, die von diesen IBM-PCs bis heute eigentlich jeden von uns im Computeralltag begleitet, ist das Tastaturlayout. Denn der IBM-PC hatte erstmals ein Layout, also das erste Layout war, das gab es schon, das war von dem, wie hieß es, System 32? Mhm.
5100, meinst du, den ursprünglichen?
Genau.
Ja.
Das war die Model F, die hatte noch ein bisschen eine andere Tastatur, ein bisschen anderes Tastaturlayout als das, was wir heute kennen. Da war dann Control und Tab und sowas zum Beispiel vertauscht und sah noch ein bisschen anders aus. Aber spätestens mit der Model M gab es dann die Tastatur, die passende Tastatur zum IBM-PC, die damals natürlich auch horrende teuer war. Wie gesagt, die hat wahrscheinlich so viel gekostet wie eine Apple II. Und die hat das Layout, ich glaube, das hieß irgendwie Advanced Layout oder irgendwie sowas, was wir heute noch benutzen.
Mhm.
Heißt nicht heute ANSI-Layout einfach nur?
Naja, ANSI ist die USA-Version und ISO ist die deutsche Version. Aber ja, das ist genau dieses Layout. Das hat halt IBM damals entwickelt und haben dann alle anderen übernommen, weil ja alle anderen dann auch angefangen haben, IBM-kompatible PCs zu bauen. Martin, kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, dass man da am Anfang auch immer von IBM-Klonen gesprochen hat?
Zu den Klonkriegern, zu den Klonkriegern kommen wir gleich. Wir müssen nicht, aber ich würde gerne einwerfen, dass wir natürlich eine Podcast-Folge, sogar wir zusammen, zu Tastaturen gemacht haben.
Ja.
Also, kann man sich gerne anhören.
Sehr mit spannend. Toll, auch sehr schön als ASMR, weil wenn als Olli dann anfängt, auf Tastaturen zu klicken.
Loopt und nicht loopt. Kann mich gut erinnern. Am Ende hat IBM das Ziel erreicht, am 12. August 1981 im Hotel Waldorf Astoria, New York, haben sie den PC vorgestellt und $1,500 kostet die Einstiegsversion. Yay! Mit der man ungefähr nichts anfangen konnte.
Ja gut, aber es war schon günstiger als...
Ja, und es ist auch toll, dass sie eben dieses Ziel erreicht haben. 1.565 kostete das. Und
kurze Frage. Ja, sag's mal. Habt ihr diesen PC benutzt?
den ursprünglichen. Den
ersten IBM-PC?
Nee, dafür war er, als wir, oder zumindest als ich mit PCs angefangen habe, war der ja schon hoffnungslos veraltet.
Vollkommen obsolet. Naja, ich habe mich halt gefragt, was konnte man dann am Ende mit dem Ding machen? Irgendwie Tabellenkalkulation und Word oder so?
Das war tatsächlich einer der Gründe, ja.
Die haben sich zeitgleich um Software gekümmert, deswegen brauchten sie auch das System und alles, um den Leuten dann irgendwie nebenbei auch schon mal zu verklickern, okay, ihr solltet jetzt vielleicht mal anfangen, das wird ein großes Ding.
Und nicht vergessen Tetris. Und Bong und so.
Das ist also ganz wichtig. Das Ding konnte bis auf $6,000 hochgehen und also in die Grundversion zum Beispiel, also nur um mal so eine Vorstellung dafür zu haben, also dann wirklich dann ist, es sind 8.500 D-Mark in der Bundesrepublik, das sind 10.300 Euro wahrscheinlich inzwischen. Keine Ahnung von wann diese Angabe ist, wahrscheinlich 15.000. Ah, was weiß ich. Der Punkt ist aber ja auch, dass das, auch wenn es jetzt nach einer Menge Geld klingt, es war ja auch was, was ich an Unternehmen
so richtig. An so kleinere Unternehmen oder mittelständische. Also die hatten, man muss ja einfach mal bedenken, also was so ein komplettes IBM-System gekostet hat, also von den Business-Systemen, das war ja unfassbar viel Knete. Und für so ein kleineres Unternehmen, die eine Buchhaltung haben oder sowas, war natürlich der IBM-PC viel attraktiver für knapp über $1,500 für das Einstiegsmodell. Das war ja ein Witz. Verglichen mit größeren Computern. Und eben, da war IBM halt auch clever. Die haben halt gesehen, was für ein Erfolg der Apple II mit dem Tabellenkalkulationsprogramm hatte. Haben sie sich, wie du schon gesagt hast, halt relativ schnell um darum gekümmert. Also Lotus 1, 2, 3 gab es dann, glaube ich, relativ schnell. Oder Lotus 1, 2, 3. Relativ schnell für den IBM-PC. Und das war dann natürlich sehr verlockend für kleinere und mittelständische Unternehmen, dann einen IBM-PC zu benutzen.
Sie haben das Ding wurde, wie gesagt, ja im Sommer veröffentlicht, bis Ende des Jahres hatten sie schon fast 14.000 Stück verkauft und hatten sich vorher überlegt, dass sie gerne so 400.000 wäre eine gute Zahl. Allein im Jahr 1984 haben sie fast 1 Million verkauft.
Oh,
nur im Jahr 1984, da war das Ding ja schon 3 Jahre. Also sie waren von dem Erfolg tatsächlich selber überrascht. Und wie das so ist mit dem Erfolg, jetzt kommen wir nämlich zu den Klonkriegern. Dann dadurch, dass das halt klar war, dass das halt eben Sachen von der Stange waren und jeder konnte die kaufen. Also es gibt zum Beispiel die Geschichte von einem der Klonkrieger, namens Michael Dell. Der hat angeblich seinen IBM-Klon am Wohnzimmertisch selber gemacht, praktisch als Start-up-Typ. Also so einfach, so einfach wahrscheinlich nicht. Ich könnte es nicht, sagen wir so, will ich für euch sprechen. Aber es scheint schon nicht so schwer gewesen zu sein.
Ja, die Teile waren halt von der Stange.
Ja.
Also es war halt, du hast dir die Teile geholt, hast zusammengeschraubt und dann hing es halt an der Software.
So, und dann gab es natürlich sofort 1982 den Eagle 1600 und einen Corona-PC.
Der Name ist auch schlecht gealtert.
Ich glaube, die haben sich später auch umbenannt. Aber nicht deswegen, aber die hießen dann irgendwie anders. Aber egal, diese beiden Rechner kamen auf den Markt und waren schamlose Kopien, inklusive dem BIOS, was IBM dazu geführt hat, die beiden sofort zu verklagen und sich mit denen dann außergerichtlich auf irgendwas zu einigen.
Vielleicht müssen wir noch mal erwähnen, dass das BIOS eigentlich das Einzige war, was IBM sich hat schützen lassen.
Ja.
Die haben sich das BIOS schützen lassen, was deshalb wichtig war, weil um das volle Hardware-Potenzial ausschöpfen zu können, mussten die Programme über das BIOS mit der Hardware kommunizieren. Wenn das nicht ging, waren die halt einfach nicht zu 100% IBM-kompatibel.
Und es gab nämlich Leute, die haben so was Ähnliches gemacht, ne? Die haben sich einfach diese Architektur zum Vorbild genommen und dann versucht, so ein bisschen
was zurechtzu. Kommen wir gleich noch zu, weil die Sache ist, worauf ich hinaus wollte, ist, IBM hat den Quelltext von dem BIOS veröffentlicht, aber hat auch gleich gesagt, wenn wir das irgendwo finden, werdet ihr verklagt. Das hat jetzt Eagle und Corona nicht gestört, bis sie verklagt wurden. Ich glaube, dann hat sie sehr gestört, denn das ging relativ eindeutig aus. Und das war, es gab dann immer diese PC-Klone oder andere PCs, die hießen aber alle noch nicht IBM-kompatibel, weil sie es halt nicht zu 100% waren. Sie waren es vielleicht zu 90 oder 95%. Aber es gab halt einen, sage ich mal, Benchmark, das war der Microsoft Flight Simulator, der brauchte dieses IBM-BIOS. Und wenn ein Rechner das nicht hatte, lief das darauf nicht.
Es gibt so eine schöne Anekdote von einer Journalistin von einer damaligen IT-Publikation, die dann beschrieben hat in einem Artikel, wie sie über so eine Computermesse gegangen ist und immer eine Diskette mit diesem Flight Simulator in der Hand hatte und den immer in die neuen vorgestellten PCs reingesteckt hat, um probiert zu starten. Und so konnten sie feststellen, ob das Ding kompatibel war. Das ist so total cool. Ja. Total cool, ja.
Also es gab dann halt diesen Markt an PCs, aber die waren halt nicht IBM-kompatibel bis
Compaq
ja.
kam. Und die haben den Ansatz gemacht, Cleanroom, das verlinken wir natürlich. Und zwar haben die haben technische Redakteure gehabt. Die haben sich das angeguckt, was da drin stand, was Tobi ja meinte, ne? Das ist ja klar. Und dann haben sie das den Rechtsleuten übergeben und die Rechtsabteilung hat das umformuliert und dann einem Team von Ingenieuren übergeben. Und die sollten das dann Kraft ihrer Wassersuppe nachbauen.
Das, der Witz war halt, und das ist echt clever, die haben halt alles dafür getan, dass die Leute, die das BIOS programmiert haben, nie den Original-Quelltext gesehen haben und das halt nicht kannten. Mhm. Und so konnten sie halt dann auch, ich weiß gar nicht, ob IBM versucht hat, sie zu verklagen.
Nee. Sie haben das so gut dokumentiert.
Sie konnten das so gut dokumentieren, dass sie halt schon ohne Klage nachweisen konnten, das Ding ist komplett safe reverse-engineert worden, ohne dass die das gemacht haben, jemals euren IBM-Quellcode gesehen haben. Aber also, der Nachteil für alle anderen Hersteller war, auch Compaq hat seinen BIOS nicht veröffentlicht.
Ja, und weißt du warum? Also ich meine, der Punkt ist, Compaq hatte zu diesem Zeitpunkt kein einziges Produkt.
Aber dann kam der Compaq Portable. Ich glaube, das war der erste mit
dem. Ich weiß es nicht. Aber
der Compaq Portable war der erste IBM-kompatible PC von.
Die Nummer, die wir gerade beschrieben haben, hat diese Firma ohne Produkt 1 Million US-Dollar in damaligen US-Dollar gekostet. Das musst du bringen. Also das gibst du dann nicht mehr frei raus und sagst, wir machen hier ein bisschen auf Open Source.
Olli wollte, glaube ich, gerade noch irgendwas.
Nee, ich finde es interessant, weil später gab es dann Phoenix Technologies.
Genau. Die Phoenix Story.
Die, total geil. Ich glaube, die gab es ewig lange,
ewig.
Wenn man sozusagen ein altes BIOS, oder eigentlich ist es ja gar nicht so alt, die BIOS, wenn du einen Windows 7 Rechner hast, hast du auch noch teilweise ein Phoenix oder ein Award oder was auch immer.
So, Phoenix war super clever.
Weil die haben das auch gemacht?
Ja, Phoenix haben sich überlegt, warum überhaupt einen PC bauen.
Ja.
Also ich meine,
alle kann ja jeder.
BIOS. Genau, wir verkaufen einfach nur ein BIOS
an alle. Und Phoenix hatte keine Million Dollar und auch kein Team an Ingenieuren. Sie hatten einen Programmierer. Der hatte bis dahin mit einem TI 9900 programmiert. Das war ein Rechner von 1976, aber immerhin schon 16-Bit-Prozessor. Und er hatte keine Ahnung, wirklich null. Und dem haben sie gesagt, was er machen soll. Und der hat das dann gemacht, ganz alleine.
Und er auch so sicher, dass IBM auch nicht klagen konnte.
Und das Ding ist, dass er wirklich so ahnungslos war, dass er komplette Paradigmen dieser 8088 CPU nicht kannte. Hm. Es gibt so ein Zitat, wo sie sagen, sie haben ihm 3 Monate lang Memos geschrieben, um ihn davon zu überzeugen, dass er Register verwendet, weil das gab es in dem anderen Prozessor nicht. So lief das ab. Also es ist total so, aber die waren mit diesem Typen. Ich weiß nicht, ob der Name von dem
aber dieser arme Sau, also haben sie den da ausgebeutet?
Wahrscheinlich hat er Spaß dran gehabt.
Vielleicht.
Also das ist ja schon auch eine Herausforderung.
Und vielleicht haben sie ihn einfach auch sehr gut bezahlt. Weil also ich meine, und der Typ ist auf jeden Fall ein Held. Also ich meine, der hat genau das tatsächlich geschafft zu machen. Und
er hat das geschafft, was IBM immer verhindern wollte.
Und damit waren die Tore geöffnet.
Denn dann ist IBMs Vorteil, dass sie halt PCs mit Sachen von der Stange bauen konnten, die andere nicht bauen konnten, war dann hinfällig. Weil dann konnten alle komplett vollkommen IBM-kompatible PCs bauen, die zu deutlich attraktiveren Preisen zum einen angeboten wurden und zum anderen auch mit deutlich besserer Hardware.
Wie zum Beispiel der Compaq, der hier auf unserem Tisch steht, der einen 386er drin hatte und IBM hat sich bis in, Klauen und Zähnen dagegen geweigert, überhaupt 386er zu verwenden, aus verschiedenen Gründen, die wir heute jetzt hier nicht aufzählen können, aber ich will nur sagen, 85, so wie du hast es gerade gesagt, 85 war der Spuk vorbei für IBM. Ab da hatten die Klonkrieger haben gewonnen, die Klone hatten den kompletten Markt übernommen und IBM, ja, war dann halt nicht mehr die Nummer eins. Und guck mal an, also ich meine, Wir sind bestimmt, ja doch, also das ist in, ich bin am Ende.
Das so, sagen. Ja, ja, ich, ja, ja. Genau, also dann ich kann jetzt
der offene Teil.
Diskussion. Ich kann kurz drauf anknüpfen, und zwar hat IBM hat dann irgendwann versucht, ich weiß jetzt nicht genau wann, aber auf jeden Fall haben sie dann versucht, Kopierschutz sozusagen oder ihre eigene IP zu verteidigen, indem sie einen neuen Bus-Standard sozusagen bauen und dass sozusagen andere IBM-kompatible PCs nicht mehr kompatibel dazu sind. Das hat die ganzen Hersteller aber davon nicht abgehalten. Die haben dann sich einfach zusammengetan und eigene Standards entwickelt. Daraus wurde dann unter anderem der ISA-Bus, AGP, also der Grafikstandard, Grafikkartenstandard, der bis in die 90er, noch weit in die 90er, fast 2000er sogar, noch verwendet wurde von Nvidia, AMD und so weiter. Dann PCI. PCI, anfangs war es ja der parallele Bus sozusagen, wo Erweiterungskarten, USB-Karten, alle möglichen Sachen, Netzwerkkarten, alles konnte da gemacht werden. Später dann PCI Express, wurde dann sozusagen seriell draus gemacht, weil es schneller ist. PCI Express ist halt heute allgegenwärtig, das ist überall drin.
Ja, dieser PS2-Rechner, den IBM veröffentlicht hat, war halt irgendwie war halt
gar nicht mal so gut.
Ja, das war halt die komplette, absolute 180-Grad-Wende. Es war halt alles kompatibel, aber das war halt zu spät. Also der konnte sich halt nicht durchsetzen.
Das ist ein eigenes Thema für einen eigenen Podcast. Also weil es gibt noch
Was halt interessant an dem ist, wie Olli eben schon gesagt hat, führte der halt dazu, dass es halt, dass die anderen Unternehmen sich halt zusammentaten und halt eigene Standards entwickelt haben, die halt offen und für jeden verwendbar waren.
Genau.
Aber es gibt einige Sachen von dem PS2-Rechner, die sehr lange überdauert haben.
Ist die Schnittstelle PS2 von dem PS2-Rechner?
Ja. Der PS2-Anschluss für Mäuse und Tastaturen. Ach, du verbaut bis in die 2000er.
Ja.
Das war aber halt auch ein proprietärer Anschluss von dem.
Also vorher gab es halt DIN. Und dann gab es halt den.
Hättest du nicht deinen Computer neu starten müssen, um deine Maus zu wechseln oder deine Tastatur?
Ja, sie haben den Mauszeiger bewegt.
Genau. Was IBM aber tatsächlich trotzdem noch hatte, war, also nicht alle haben diesen Lizenzvorgang gemacht und die haben bis in die frühen 90er noch Millionen von Dollar eingenommen durch die Beilegung von solchen BIOS-Urheberrechtsverletzungsklagen.
Ah. Also, ich denke mal, es haben immer wieder welche versucht.
Das gab immer wieder gerade die Japaner hier, Matsushita. Okay. Da ist der Japanologe.
Panasonic. Hat sich doch gelohnt.
Panasonic. Und Kyocera aus Korea. Die haben sie unter anderem einen Vertrag gehabt. Aber genau, also ich finde, genau, wir sollten mal überlegen, es gibt da, also die Microsoft-Geschichte weiterzuverfolgen, ist schon auch sehr lohnenswert, weil die sind durchaus danach auch noch ziemlich verbandelt gewesen mit IBM und haben mit versucht, an diesem OS2-Projekt, was ja auch, wie wir alle wissen, ein großartiger Erfolg war.
Fantastisches Betriebssystem.
Mitgearbeitet. Und eigentlich dazu könnte man auch noch mal einen Podcast machen. Also was da passiert ist, ne? PS2, OS2, dieser ganze.
Ich meine, woraus ist denn MS-DOS und am Ende Windows entstanden, halt aus diesem PC-DOS, was sie halt sozusagen für IBM gebaut haben.
Aus dieser dicken Koop. Und das führte dazu, dass die das durchaus nochmal machen wollten. Aber diesmal war Microsoft noch schlauer. Also, ja, genau, was wir jetzt fast vergessen hätten. Ich meine, Microsoft, nachdem die Klonkrieger auf den Markt kamen, kam dieser ganze Deal, den sie da vorher gemacht hatten, erst richtig zum Tragen. Weil sie hatten dann schon das komplette System von diesem Typen abgekauft, weil vorher hatten sie ja noch behauptet, es gäbe noch andere, die das lizenzieren wollten.
Ja.
Ne? Dann war es ja aber nur IBM.
Ja,
dann gab es aber irgendwann andere. Kurz davor hat Microsoft dann wirklich das ganze Ding, den Sack zugemacht und das dem abgekauft für natürlich eine lumpige Summe. Und dann kamen aber die anderen und standen Schlange und dann hatte er aber gar nichts mehr davon.
Also sie haben ihn sozusagen am Ende Full Circle verarscht, wenn man so will.
Ja, ich meine,
okay, er durfte bei Microsoft arbeiten, als wahrscheinlich.
Nee, Tim Patterson war der Programmierer. Das war der, so, der Boss von ihm, hatte ja die Firma und dem gehörte natürlich auch das System, weil das hat er ja in seiner Arbeitszeit da gemacht. Der Programmierer, dem wird's gut gehen. Das ging halt dann dieses Unternehmen, das war aber eben auch eine kleine Bude und ich meine, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, gut, aber ich meine, man kann das jetzt natürlich so negativ sehen, aber andererseits ist es natürlich aus Microsoft-Sicht auch alles sehr klug gewesen, weil Microsoft war ein sehr kleines Unternehmen, die, glaube ich, auch nicht viel Kapital hatten.
Ja, klar.
Und das haben die schon.
Die haben es besser draus gemacht.
Schon sehr clever gemacht. Und wie gesagt, MS-DOS ist ja dann
ist halt eine Legende.
Eines der wichtigsten Betriebssysteme überhaupt gewesen.
Und mit dann der später besten Windows Taktik, noch, die Microsoft immer gefahren hat. es ist halt am billigsten und es haben alle und deswegen, deswegen benutzt es gefälligst.
Man muss aber auch einfach sagen, dass MS-DOS, also für mich als jemand, der mit MS-DOS angefangen, also der mit Basic angefangen hat und dann zu MS-DOS gewählt, MS-DOS ist halt auch wirklich ein gutes Betriebssystem gewesen. Es gab bessere Versionen sicherlich als PC-DOS oder MS-DOS. Es gab dann später auch noch Erweiterungen, die das alles ein bisschen vereinfacht haben, aber MS-DOS ist ein sehr logisches Betriebssystem, was, wenn man sich mal einen Tag mit beschäftigt hat, wirklich sehr intuitiv zu benutzen
ist. Ja, weil es CPM ist.
Ja.
Gut, also ich meine, gut, das würde zu weit führen. Ich meine, CPM ist auch bestimmt noch ein schönes Podcast.
Ich ganz kurz, die IBM-PC-Sparte wurde ja dann sozusagen, also die IBM hat ja sozusagen so wenig Umsätze irgendwann gemacht und sind halt irgendwann so abgesackt, die waren ja irgendwie mal bei 80% Verkäufen, dann sind sie innerhalb von wenigen Jahren auf 20% und dann irgendwann hatten sie kaum noch Verkäufe. Sie haben halt versucht mit ThinkPads zum Beispiel mehr Markt zu bekommen im Businessmarkt, ja, und später haben sie 2004, glaube ich, den Rest dieses PC-Geschäftes halt an Lenovo verkauft.
Die rauchenden Ruinen.
Und Lenovo ist heute einer der größten PC-Hersteller.
Ein sehr gutes Geschäft mit ThinkPads.
Ja, na klar. Also
immer noch Lenovo, im Business-Bereich halt ein sehr beliebtes
Geschäft. Lenovo hat von IBM auf jeden Fall gewonnen, ja, von diesem Deal. Also hätte
ich glaube aber, ich weiß gar nicht, was IBM, geht es denen so schlecht gerade? Ich glaube ehrlich gesagt nicht.
Na, sie sind
ja halt auf Services umgewandelt.
Genau, sie sind
halt. Aber dies ist kein Podcast zum Thema IBM. Genau. Und okay. Wir rasen auf den Abgrund zu, dass meine Idee, das doch in der vertretbarer Zeit diesen Podcast zu machen, torpediert wird. Deswegen unterbreche ich euch jetzt einfach und sage vielen Dank euch beiden, vielen Dank fürs Zuhören auch. Und ja, alles zu IBM und wie es ihrer PC-Sparte so geht wahrscheinlich. Ist man natürlich auf golem.de.
Und hört man vielleicht in einem folgenden Podcast.
Und genau, und auf jeden Fall Folge-Podcast zu diesem Thema.
Also bucht unseren MS-DOS-Kurs.
Bucht einen MS-DOS-Kurs
bei dir. Oh, mit der Karrierewelt reden.
Ja. Okay, das war's. Vielen Dank. Ciao.
Tschüss.